Kunstradio, Radiokunst.
Das war wieder eines der Rühmschen Kurzhörstücke mit dem Titel »So lange wie möglich«. Diesen und 39 weitere aus der ersten Folge der kurzen Texte von Gerhard Rühm können Sie jetzt über unser Poesietelefon hören. Rufen Sie einfach an unter
01 1 5 5 5.
Das Poesietelefon ist eine Installation der Ausstellung »Replay«. Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich, die noch bis 6. August 2000 in der Generali Foundation im 4. Wiener Gemeindebezirk zu sehen und was das Poesietelefon betrifft, auch zu hören ist. Natürlich können Sie den Audioteil der Ausstellung auch bei Kunstradio online genießen unter
kunstradio.at.
Zur Ausstellung ist auch ein umfangreicher Katalog erschienen. Auch in der heutigen dritten von insgesamt 6 Kunstradio-Ausgaben zur genannten Ausstellung zeichnen wir mit Beispielen und Künstlerinnen-Statements Aspekte der Soundart in den 70er Jahren nach. Und damit zugleich auch die Geschichte des Kunstradios und der Radiokunst von heute.
Replay. Soundarbeiten bildender Künstlerinnen. Die 70er Jahre. Eine Kunstradioserie zur Ausstellung Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich in der Generali Foundation Wien. Teil 3. Die Schallplatte als Kunstwerk.
In den 40er Jahren in Korea. Die einzige Informationsquelle waren japanische Bücher, die vor dem Zweiten Weltkrieg gedruckt worden waren. Es war also ein großes Glück, dass ich so um 1947 herum den Namen Arnold Schönberg hörte. Er interessierte mich sofort, weil er entweder als Teufel oder als extremste Avantgarde dargestellt wurde. Im Korea von 1947 gab es aber keine Platten oder Partituren von Schönberg, mit Ausnahme eines Raubdrucks seines Opus 33, eines Klavierstücks. Es kostete mich einen 2- bis 3-jährigen Kampf, die einzige erhältliche Schallplatte aufzutreiben. Sie war vor dem Krieg in Japan herausgekommen, Verklärte Nacht. Ich werde nie die Aufregung vergessen, mit der ich die zerbrechliche 78er Schallplatte in der Hand hielt wie ein Juwel aus einem ägyptischen Grab. Und ich kann auch die Enttäuschung nicht vergessen über diese Platte, die reiner wagnerianischer Quatsch war. Bald danach kam der Koreakrieg. 25 Jahre nach diesem Erlebnis fand ich dieselbe Schönberg-Platte auf einem Flohmarkt in New York. Ich spielte die Platte 4-mal langsamer auf 16 Umdrehungen ab, und zwar bei einem Merce Cunningham-Tanzabend. Merce lächelte und sagte: »Du hast Schönberg verbessert.« Namjoon Paik, Hamburg, 1977.
Der Medienkunstpionier Namjoon Paik kam von der elektronischen Musik zur Videokunst und betrachtete diesen Schritt als historische Notwendigkeit. Er ließ seine Enttäuschung über Schönberg nicht einfach an einer Aufnahme mit der verklärten Nacht aus, indem er die Schallplatte langsamer abspielte. Veränderung, Verzerrung, Zerstörung gehörten vielmehr zu den künstlerischen Strategien, die er in Aktionen unter dem Titel Anti-Music anwendete und mit denen er schließlich auch Fernsehbilder manipulierte. Thank you. Nicht nur der Inhalt von Schallplatten, auch die Platte selbst als ein mit der Geschichte der Musik aufgeladenes kulturelles Objekt wurde und wird immer wieder zum Gegenstand künstlerischer Gestaltung, Manipulation und Intervention. The Record as Artwork, die Schallplatte als Kunstwerk, lautete der Titel einer vom italienischen Kritiker Germano Celant zusammengestellten legendären Ausstellung aus den 70er Jahren. Dieser Titel bezeichnet also nicht nur den Inhalt, in diesem Fall den auf der Schallplatte gespeicherten und spezifisch für dieses Format erarbeiteten Sound. Es ist auch der gestaltete Gegenstand, die Platte selbst gemeint. Zudem steht er für die Schallplatte als ein Ort, ein Raum, wie ihn in den 70er Jahren manche Künstler, die die Aufgabe von Kuratoren erfüllten, anderen eröffnet hatten, indem sie zum Beispiel die Produktion und den Vertrieb von Schallplattenanthologien in die Hand nahmen. In dem Jahr, in dem Namjoon Baek mit der Exhibition of Music in der Galerie Parnas in Wuppertal von der Anti-Music zur Videokunst gelangte, begann Milan Knishak sein Konzept einer Destroyed Music zu entwickeln.
Milan Knishak, Broken Records.
I found the usual music a little bit boring. Therefore, I started to play a record slowly or faster. I did all these things with the records just to make music a little bit more interesting, more attractive for me and more aggressive.
Knishak fand die normale Musik ein bisschen langweilig und begann 1963 damit, Schallplatten langsamer oder schneller zu spielen. Später zerbrach er die Schallplatten, zerkratzte oder versenkte sie. 1965 produzierte Knishak mit der Prager Fluxusgruppe zum ersten Mal eines seiner Schallplattenobjekte als Multiple.
I did music just like an amateur. I was, of course, as I was a kid, I was studying music for 8 years. But I never seriously thought I will become be involved in music. This came later. But I am very happy I became to be kind of free. It means I can choose ever, any mean I would like to, it means, and I think it's the best not to be professional in anything.
Knishak hat sich immer wie ein Amateur mit Musik befasst, auch wenn er in seiner Jugend 8 Jahre Musik studiert hat. Er ist glücklich, dass er sich vom Druck der Professionalität befreit hat und daher jedes Mittel wählen kann. Das Beste, glaubt er, ist es auf keinem Gebiet professionell, sondern immer irgendwie dazwischen zu sein. Sowohl Milan Knishak wie auch Namjoon Baek zählten in den frühen 60er Jahren zu den wichtigsten Exponenten von Fluxus, genauso wie Dick Higgins und viele andere. Dick Higgins, der in der ersten Hälfte der 60er Jahre den für die Medienkunst sehr wichtigen Begriff Intermedia geprägt hat, stellte in Bezug auf Fluxus Folgendes fest.
It's very important in understanding Fluxus to see that it's not really an art movement, say in the lineage of Dada. It is a form which is practiced by people who belong to many different orientations.
Um Fluxus zu verstehen, sagte Dick Higgins, muss man begreifen, dass es sich dabei nicht um eine Bewegung etwa in der Nachfolge von Dada handelt, sondern um eine Form, die von Leuten praktiziert wird, die zu vielen unterschiedlichen Richtungen gehören.
Kunst der 60er Jahre nahm die Schallplatte ihren Platz neben anderen Kommunikationsmedien wie dem Video, dem Telegramm, der Fotografie, dem Buch und dem Film ein, als eines der Werkzeuge zur Erreichung jener Objektivität, nach der die Künstler suchten, die das expressionistische Klima der 50er Jahre hinter sich lassen wollten.
Das schrieb der italienische Theoretiker und Ausstellungsmacher Germano Celand in seinem 1977 erschienenen Buch Off Media – Neue künstlerische Techniken. Video, Schallplatte, Buch. Er fuhr fort.
In Übereinstimmung mit den reduktiven Theorien der Zeit trägt die Schallplatte zur Herauspräparierung einer einzelnen Komponente des Kunstwerks bei, nämlich des Sound. Während sie andererseits das Spektrum jener linguistischen Möglichkeiten bereichert, die zur Sprengung des spezifisch Visuellen und zur Verschiebung der Grenzen des künstlerischen Prozesses bereitstehen. Die Schallplatte erweitert und vergrößert so den Kunstbegriff.
Die von Milan Knišak in Prag der frühen 60er Jahre geprägten Begriffe der Broken Record und der Destroyed Music ziehen sich bis heute durch die Auseinandersetzung besonders bildender Künstlerinnen mit der Schallplatte und mit der Musikalisierung von Sound im Allgemeinen. So verwendete zum Beispiel der kanadische Noisician G.X. Jupiter Larson den Titel Destroyed Music in den 80er Jahren für seine wöchentliche Live-Radio-Kunstsendung, in der er versuchte, den Sounds die Musik auszutreiben. Das ist Ian Murray, Radio's Edge Flock Repetition, 1970. Diese veränderte 12-Inch-Platte der Flocks war Teil einer von vier Serien veränderter, manipulierter Schallplatten, die der von der Konzeptkunst kommende kanadische Künstler Ian Murray ab 1970 herausgab. Seine veränderten Schallplatten erschienen übrigens auf Kassette. Sie hören Dennis Oppenheim, Broken Record Blues. Dennis Oppenheim verwendete seinen Broken Record Blues schließlich auch als Teil einer Installation. Der New Yorker Künstler Bob George nahm Oppenheims Broken Record Blues 1977 in seine Schallplattenanthologie Airwaves auf, die Soundarbeiten vor allem bildender Künstler vorstellte. Bob George selbst produzierte aber auch eine eigene Schallplattenobjekte, wie zum Beispiel das aus zwei eigentlich nicht zusammengehörenden Plattenhälften bestehende Multiple Duet von 1978.
It's called Duet, and it's two records that have been cut in half and pushed together to make one record.
Man hört eine hohe Männerstimme und eine tiefe Frauenstimme, die ein ähnliches Timbre haben. Der Schnitt in der Platte ergibt den Rhythmus. Das ebenfalls 1978 erschienene Multiple A Cappella Punk Punk A Cappella von Bob George ist transparent. Die Stelle des Labels nimmt ein Kreis aus Heftklammern ein.
Die Gleichsetzung der Schallplatte mit einem physischen Produkt mit Gewicht, Substanz, Durchmesser, Form und Dicke bringt das linguistische Medium zurück auf eine Ebene, wo es als Objekt funktioniert.
Schrieb Germano Celand, das Objekt Schallplatte war keineswegs für alle Künstler mit Musik verbunden. Jack Goldstein zum Beispiel ging von Soundeffekten aus, wie man sie vom Film oder Hörspiel her kennt. Sie schienen immer am besten geeignet, um Bilder im Kopf der Hörerin zu erzeugen. Goldsteins Soundeffekts-Schallplatten sind besonders sorgfältig gestaltet. Die erste Serie von 1976 besteht aus 9 Singles auf verschiedenfärbigem Vinyl. Die Single Three Felled Trees ist zum Beispiel grün. A German Shepherd ist rot. Dem Schallplattenbild A Faster Run gab Jack Goldstein die Farbe Orange.
Die Soundeffekts-Schallplatten schaffen ein Bild eines fragmentierten Teils der Natur. Die Fähigkeit, das Soundeffekts-Schallplatten auf die Natur anzuspielen, ist Ergebnis ihrer Bildhaftigkeit. Das Bild, auf das angespielt wird, kann sich als isoliertes Bild nur durch seine Bildhaftigkeit realisieren. Die Schallplatte existiert, wenn sie gespielt wird, nur in der Zeit. Aber das Bild, auf das sie anspielt, existiert als Bild, das von der Realzeit und dem realen Raum getrennt ist, weil es seine Natur ist, nur als Bild zu existieren.
Jack Goldstein zu seinen Phonograph Records. Die Langspielplatte Quivering Earth von Jack Goldstein ist weiß und hat einen ungeglätteten Rand. Der Österreicher Wolfgang Ernst hat das Objekt Schallplatte Anfang der 70er Jahre auf einen materiell sehr verdichteten Punkt gebracht, indem er ein stummes Schallplattenobjekt aus Metall schuf und als Bild rahmte. In seiner stummen, rillenlosen, unspielbaren Schwere spielt dieses Bild Schallplatte zugleich auf alle nur vorstellbaren, auf Schallplatte festgehaltenen Sounds und Musiken an.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it.
Song von Ian Murray aus dem Jahr 1970 besteht aus den jeweils ersten 10 Sekunden der insgesamt 100 größten Hits der vorangegangenen 10 Jahre. Das ergibt 17 Minuten, die, wie man sich vorstellen kann, in mühsamer Schneide- und Klebearbeit entstanden sind. 1973 erschien The Top Song in einer Auflage von 250 Stück, auch auf Schallplatte.
Die Schallplatte, The Top Song, enthält Schnappschüsse der bekanntesten Melodien von Hey Jude bis zu Windy Hill, von I Wanna Hold Your Hand bis Cherry Hill Park. Die Schallplatte spielt mit den Sounderinnerungen ihrer Hörerinnen. Erinnerungen, die von den Hitparaden konditioniert worden sind und davon, wie Discjockeys arbeiten.
Germano Celand, 1977 in seinem Buch Off Media. Auch hier geht es also wieder um das Ansprechen und Auslösen von Bildern und Erinnerungen im Kopf der Hörerinnen. Und es geht um das Spiel mit Mechanismen und Formen des Kulturbetriebs. Es war der Künstler und Plattenproduzent Bob George, der 1976 der Künstlerin Laurie Anderson den Vorschlag machte, für ihre Einzelausstellung in der Holly Solomon Gallery in New York eine Jukebox-Installation zu machen. Bob George erklärte sich bereit, die Singles für die Installation zu produzieren. Eine davon war It's Not the Bullet, It's the Hole That Kills You. It's Not the Bullet bezieht sich auf eine Performance von Chris Burden unter dem Titel Shoot. Bei dieser Performance hatte ein Schütze, der nur 5 Schritte vom Künstler entfernt stand, diesen unabsichtlich in den Arm getroffen. Anderson ist keineswegs die einzige Künstlerin, die die Sprache der Popmusik in ihre Kunst aufnahm. Die Sprache einer Popmusik, die nicht zuletzt von Absolventinnen, vor allem britischer Kunsthochschulen, vorangetrieben worden war. Man denke hier an die Beatles, vor allem an John Lennon, an Brian Eno, an die Talking Heads und so weiter. In New York hatte Andy Warhol längst Velvet Underground und Nico produziert, unter anderem auch auf einer von ihm selbst gestalteten Schallplatte. Thank you. Anstöße, die in der Entwicklung der Musik bis heute nachwirken, gaben die Künstlerinnen von Calm Transmissions, Genesis P. Orridge und Così Fanni Tutti. In ihren Performances trieben sie das Motto Kunst und Leben im Großbritannien der 70er Jahre immer wieder bis zum öffentlichen Skandal. Genesis P. Orridge und Così Fanni Tutti taten sich schließlich mit dem Musiker Chris Carter zusammen, um unter dem Gruppennamen Throbbing Crystal in Live-Auftritten und auf dem von Peter Christopherson mitdesignten Label Industrial Records jene Sounds erzeugen zu können, die ihnen vorschwebten. Genesis P. Orridge und Così Fanni Tutti unterschieden auch als Teil von Throbbing Crystal weiterhin deutlich zwischen Live-Performances einerseits und Manifestationen ihrer Arbeit in den unterschiedlichsten Medien andererseits, wie zum Beispiel Fotoserien, Postkarten, Bücher, Ausstellungen, Installationen, Zeitungen, Kassetten oder eben Schallplatten.
Excuse me, what's the point of putting on a live concert and then doing exactly the same on record? There's no, to me, there's no point at all. It's like we put on record what we fancy doing and what we, you know, I mean, it's experiments really. You can experiment all the time on record and tape and everything, and but you can't in a live situation because we improvise like we used to with our performances. Our art performances are completely improvised as well.
Was Throbbing Crystal auf Schallplatten pressten, waren keine Mitschnitte von Konzerten, sondern Schallplattenexperimente. Die Gruppe experimentierte mit Tonbändern und Schallplatten auf eine Art, wie man das in Live-Situationen so nicht machen kann, erklärte Così Fanni Tutti 1979. Zu diesen Experimenten mit Schallplatten auf dem Label Industrial Records gehörte es zum Beispiel auch, dass manche dieser Platten absichtlich falsch beschriftet oder ganz einfach verkehrt herum aufgenommen worden waren.
We can't play music as such, we're not trained at all.
Così Fanni Tutti und Genesis P. Orridge waren selbst keine Musiker. Die unter Throbbing Crystal laufenden und dem Musikbetrieb zugeordneten Sound-, Musik-, Konzert-, Kassetten- und Schallplattenprojekte waren für sie nur eine Erscheinungsform jener Haltung, die ihrer gesamten künstlerischen Arbeit zugrunde lag.
It's only separate because people like take it that way. You know, it's not separate to me really because it's the same approach. It's all the same kind of thing.
Sie hatten den Namen Industrial Records als Kommentar zur Schallplattenindustrie gewählt und auch als Reaktion auf den von ihnen selbst stark erlebten Verfall des gesellschaftlichen Umfelds in Großbritannien. Sowohl ihre Bildsprache wie auch ihre Musik waren sehr einflussreich und ihre Auswirkungen kamen der des Punk gleich. Als unverfeinerte, direkte Äußerung von Nichtmusikern.
Chris Tomey in dem Buch Sound by Artists. Così Fanni Tutti war 1979 unter den Künstlerinnen der Grazer Trigon Biennale. Maskulin, feminin. Genauso wie die Österreicher Renate Kozer und Gottfried Bechtold oder die in Tunesien geborene amerikanische Performance-Künstlerin Colette. Colette hatte Colette damals eigentlich gerade für tot erklärt und lancierte als Justine in bzw. als Teil ihrer Performances und Installationen eine unter dem Namen Justine and the Victorian Punks, gemeinsam mit Peter Gordon produzierte Schallplatte.
My song. with soft melody. Gone are the cares of life's busy throng. Beautiful dream.
Das waren Justine and the Victorian Punks bzw. Colette und Peter Gordon, der übrigens mit sehr vielen bildenden Künstlerinnen zusammengearbeitet hat. Unter anderem mit Lawrence Wiener, der zu seinen Sound- und Schallplattenarbeiten immer auch professionelle Musikerkollegen einlud und das deshalb, weil er der Auffassung ist, dass diese besser Musik machen können, als er selbst das kann. Für jene Künstler, die 1972 in Berlin begonnen hatten, sich zu Künstlerworkshops zu treffen, aus denen schließlich eine Serie selten gehörter Musik hervorging, standen Fragen der musikalischen Professionalität nicht im Vordergrund. Gerhard Rühm schrieb zur selten gehörten Musik:
Selten gehörte Musik ging aus unseren Künstlerworkshops hervor, bei denen sich ein Kreis befreundeter Künstler zum Essen, Trinken und Produzieren zusammenfand. Diese Workshops sollten jeweils mehrere Tage und Nächte dauern und, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Kunstsparte, zu gemeinsamem, durchaus lustbetontem Produzieren anregen. Ende Oktober 1972 fand der erste Workshop in Berlin statt, Anfang 1973 der zweite. Bei einem späteren Besuch Roths in Berlin wurde spontan das Bedürfnis nach gemeinsamem Musizieren wach, ein von Ossi Wien und mir lang gehegter Wunsch. So entstand im zweitägigen, ununterbrochenen Zusammensein die Schallplatte Dritter Berliner Dichterworkshop, 12.13.07.1973, Roth, Rühm, Wiener, die bereits den Markennamen Selten gehörte Musik trägt. Vokal- und Klavierklänge wurden hier unmittelbar auf einem Spezialtonband gerinnt, manipuliert, gemischt, verzerrt und so weiter.
Vor allem der Umgang mit Instrumenten, die wir nicht schulmäßig beherrschten, regte unsere Fantasie an und erbrachte eben selten gehörte Musik, meinte Rühm zu späteren Ausgaben der selten gehörten Musik, deren Produktionsweise er einmal auch als Natur mit Hirn umschrieb.
Die Schallplatte berührt beinahe jede und jeden dadurch, dass sie eine Sammlung von Geräuschen und akustischen Kommunikationen zwischen dem Performer und dem Hörer darstellt und festhält und so einen Teil der psychophysischen Erfahrung des Events selbst wiederherstellt. Das Kunstprodukt wird so durch die Beigabe einer Schallplatte unmittelbar verfeinert, indem eine sensorische, akustische Komponente immer wieder erreicht werden kann.
Dieser Satz von Germano Celand gilt ganz besonders für die Schallplatten, auf denen Hermann Nitsch schon in den 70er Jahren die Klänge, Geräusche und Musiken zu seinen Aktionen festgehalten hat. Besonders eindrucksvoll war der Klang zu seiner 56. Aktion 1977 in einer aufgelassenen Kirche in Bologna, aus der schließlich das auf drei Schallplatten gepresste Requiem für seine Frau Beate wurde. Das Magnetophon und verfeinerte, immer zugänglichere mobile Aufzeichnungsmethoden forderten die Künstlerinnen geradezu heraus, sich mit der Aufzeichnung und nicht nur mit der Wiedergabe auseinanderzusetzen. Wobei der englische Begriff Record im Gegensatz zur deutschen Schallplatte gerade eben diesen Aufzeichnungsaspekt betont. Von seiner Erfahrung mit dem Sound seiner Filme ging der amerikanische bildende Künstler, Musiker und eben Filmemacher Michael Snow bei seiner Music for Piano, Whistling, Microphone and Tape Recorder aus. Er stellte sich dabei die Frage, was das eigentlich bedeutet, etwas aufzunehmen, zu speichern, was an latenten Bedeutungen in und hinter diesem Vorgang liegt. Dabei setzte er sich auch mit der Schallplatte selbst auseinander, mit ihrer A-Seite genauso wie mit ihrer B-Seite. Er ging von einer Klavierphrase aus, deren Geschwindigkeit er so beschleunigte, dass man sie am Anfang der A-Seite nur in Sekunden wahrnehmen kann. Die Phrase wird dann bis zur normalen Geschwindigkeit und über diese hinaus verlangsamt, sodass auf der B-Seite selbst winzige Details der einzelnen Noten hörbar werden.
This is music that relates to what I've done with sound for films, in the sense that the film soundtracks are soundtracks. There's nobody playing, you know, it's not played music. So I got involved in thinking about what recording is and what you can do with recording and what is in it, in the same sort of way as what is in what's latent in the repertoire of film gestures like zooms and pans and so on. It was the same kind of thing. The Falling Starts is a two sides of a record, so I guess it's almost an hour long. And I composed a piano phrase which starts low and just kind of rises and falls until it goes to, you know, covers the range of the keyboard. Then I speeded that phrase up and up and up and up until the beginning of the record is your first hearing of it is just over in a fraction of a second, like that. And it gradually slows down until it's the normal speed, and then it goes lower and lower until the second side, I guess, is almost totally a low version, which reveals all kinds of incredible things happening within the notes in a way.
Snow baute seine Arbeit bis in die kleinsten Details, zum Beispiel der Gestaltung der Plattenhülle und des auf ihr abgedruckten Textes auf. Das alles ganz bewusst und sehr konzeptionell als steigende und fallende Prozesse, als ein Hin- bzw. Wegzoomen auf die aufgenommenen Klänge und die eben über dieses Aufnehmen gedruckten Worte. In einem kurzen Ausschnitt lässt sich eine konzeptuelle Schallplattenarbeit wie Music for Piano, Whistling Microphone and Tape Recorder von Michael Snow, nicht wirklich nachvollziehen. Man muss die aufgenommenen Klänge, das Objekt Schallplatte, in ihrer Gesamtheit wahrnehmen und verfolgen. Als Ergänzung zu seiner Oper The Life and Times of Joseph Stalin produzierte Robert Wilson eine LP. Diese war ausschließlich für die Sponsoren bestimmt, die die aufwendige Realisierung der Oper 1973 in New York erst ermöglicht hatten. Die von der Bird Hoffman School aufgeführte Oper dauerte 12 Stunden lang und erforderte 140 Mitwirkende. Sie bestand aus einer genauest konzipierten Abfolge von Sound- und Bildtableau. Die Schallplatte ist ebenso streng durchkonzipiert wie die Bühnenversion. Jedem Kapitel der A-Seite entspricht sowohl inhaltlich wie auch formal ein Kapitel der B-Seite. Die einzelnen Worte des Gesamttitels ergeben die Titel der einzelnen Akte der Schallplattenoper. The Life and Times of Joseph Stalin, a Opera. Im Akt End der Schallplatte erzählt die 87-jährige Großmutter Wilsons davon, wie sie als Kind beinahe verbrannt wäre.
I almost burned to death. My brother burning off new ground to plant. And my little brother and I were playing hide and seek and I'd clothes caught fire. If it hadn't been for my older brother putting me in a little hole of water, I would have burned to death. And I remember the doctor came every morning for months to dress my burns. But they finally healed and I'm still here. With a few scars.
Robert Wilson, The Life and Times of Joseph Stalin, an Opera. Eine Schallplatte, die wie gesagt 1973 für die Sponsoren der gleichnamigen Oper produziert worden ist und entsprechenden Seltenheitswert besitzt. Schallplatten wurden in den 70er Jahren auch zu Orten, zu Räumen, die Künstler als eine Art von sozialer Skulptur für andere Künstlerinnen zur Verfügung stellten, indem sie selbst auch die Aufgabe von Kuratorinnen und Produzentinnen auf sich nahmen. Der Italiener Maurizio Nannucci, Gründer des Archivs Zona in Florenz, gehörte zu diesen Künstlern. In einer Anthologie konkreter Poesie veröffentlichte er unter anderem auch Werke von Ernst Jandl. Bob Georges schon erwähntes Doppelalbum Airwaves von 1977 ist bis heute einer der wichtigsten Veröffentlichungen von Künstler-Soundarbeiten geblieben. Erinnert sei auch noch an Kataloge in Form von Schallplatten, wie etwa den Katalog der ersten Einzelausstellung von Terry Fox in Europa oder an den Katalog des Projekts Les Pas Parler. Für dieses Projekt wurden in Genf bei internationalen Künstlerinnen über Telefon abrufbare Arbeiten in Auftrag gegeben. Der Katalog in Form einer LP-Hülle enthielt, weil eine Schallplatte nun eben mal kein Telefon ist, keinen Sound, sondern nur Texte zum Projekt. auch zur Ausstellung Replay, Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich in der Generali Foundation in Wien, gibt es ein Telefonprojekt. Es handelt sich um eine Rekonstruktion des Poesietelefons vom Ars Electronica Festival 1980. Damals, wie heute wieder, waren Kurzhörstücke von Gerhard Rühm über ein Telefon abrufbar. Bis 6. August können Sie das Poesietelefon unter folgender Nummer hören.
01 1 5 5 5.
Und eine insgesamt 40 Minuten lange Sammlung von Rühm-Kurzhörstücken genießen.
Wann?
Später.
Bald.
Gleich.
Jetzt.
Eben.
Vorhin.
Früher.
Wann?
Bald.
Später.
Bald.
Jetzt.
Gleich. Jetzt.
Vorhin.
Eben.
Früher. Vorhin.
Wann?
Bald.
Später.
Jetzt.
Eben. Vorhin.
Wann?
Später.
Wann?
Informationen zu den heute angesprochenen Soundarbeiten bildender Künstlerinnen aus den 70er Jahren finden Sie natürlich auch bei Kunstradio online.
Kunstradio.at.
Die Ausstellung Replay ist bis 6. August täglich außer Montag geöffnet. Die Adresse ist Wiedner Hauptstraße 15 im 4. Wiener Gemeindebezirk. Heute, in einer Woche, hören Sie im Kunstradio Arbeiten des kanadischen Künstlers Ian Murray. Die heutige Sendung war eine Sendung von Heidi Grundmann, Redaktion Elisabeth Zimmermann, Technik Robert Chorherr und Uli Habaschek. Gesprochen haben Ursula Strubinski und Josef Schimmer. Durch die Sendung begleitete sie Andreas Wolf und wünscht Ihnen noch eine angenehme Nacht mit Ö1.